mich begeistern tolle Entwicklungen in meiner Arbeit, wo ich mit vielen Menschen und Gremien und Strukturen arbeite. Wenn Dinge gelingen, wenn viele Menschen etwas zusammen hinkriegen, finde ich genauso großartig. Mich begeistert aber auch ein Ausritt auf dem Pferd.
Ein Ausritt auf einem Pferd, ja, auch das begeistert den katholischen Stadtdekan und Priester Christian Hermes aus Stuttgart. Um Begeisterung, um den Heiligen Geist geht es natürlich in der Pfingstausgabe von Alpha und Omega Kirche im Gespräch. Pfingsten ist ja das geistreichste Fest im Kirchenjahr. Pfingsten erinnert daran, wie der Heilige Geist 50 Tage nach Ostern auf die Jünger Jesu in Form von Feuerzungen herabkam. Pfingsten gilt damit auch als Geburtstag der Kirche. Um dieses Fest und den Heiligen Geist mit seinen Symbolen Feuer, Taube, Windhauch, da geht's im Gespräch mit Monsignore Hermes, und dass der Heilige Geist alles andere als ein laues Lüftchen ist. Zu sehen gibt's unseren Talk auch, alles dazu in den Shownotes und hier jetzt erstmal zum Hören.
Herzlich willkommen, Herr Hermes.
Vielen Dank.
Was begeistert Sie denn so richtig?
Ach, mich begeistert vieles. Bin wirklich begeisterungsfähig.
Aha.
Und wenn man vielleicht mal überlegt, was hat das alles gemeinsam, dann sind wir, glaube ich, schon ganz nah an dem, was der Heilige Geist biblisch und theologisch meint, nämlich das Kreative, das Schöpferische, das Neue, das Lebendige, ja, der Geist, der Leben schafft. Und tatsächlich kennen wir alle Momente, die ein bisschen geistlos sind oder langweilig oder unbelebt oder öd und fad. Aber wir kennen Gott sei Dank auch die Momente, wo etwas aufblitzt, wo etwas Neues geschieht, wo etwas Kreatives passiert. Mich begeistern tolle Entwicklungen in meiner Arbeit, wo ich mit vielen Menschen und Gremien und Strukturen arbeite. Wenn Dinge gelingen, wenn viele Menschen etwas zusammen hinkriegen, finde ich genauso großartig. Mich begeistert aber auch ein Ausritt auf dem Pferd, wo man einfach eine Lebendigkeit spürt oder irgendwie in der Natur ein tolles Naturerlebnis, ein tolles künstlerisches Erlebnis. Also ich bin Gott sei Dank da sehr begeisterungsfähig.
Ja. Sie haben eben schon angedeutet, der Begriff Geist ist ja sehr vielschichtig. Unsere deutsche Sprache kennt da einiges. Zum Beispiel auch, du gehst mir auf den Geist oder von allen guten Geistern verlassen. Wir wollen das mal ein bisschen sortieren heute, den Begriff Geist. Hat er auch etwas mit Geisterbahn zu tun, mit Dämonen, mit Spukgespenstern?
Also ich glaube, das räumen wir mal gleich auf die Seite. Mhm. Es gibt allerdings biblisch natürlich tatsächlich in den Evangelien auch Erscheinungen Jesu, wo selbst die Jünger meinen, einen Geist zu sehen. Ja. Mhm. Und wir kennen alle das kleine Gespenst und irgendwelche Geistergeschichten. Das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass Menschen sich auch tatsächlich vorstellen, es gibt so eine immaterielle geistige Welt, ja, die uns irgendwie umgibt. Denken wir an die Engel beispielsweise auch, ja, und natürlich auch dieses Beunruhigende oder Faszinierende, was passiert mit den verstorbenen Geistern, die herum. Manchmal stecken auch so Geschichten drin, altes Unrecht muss gesühnt werden, so lange kommen die Toten nicht zur Ruhe. Mhm. Das alles sind aber tatsächlich irgendwie sehr archaische Vorstellungsbilder. Ich habe mit großer Passion das kleine Gespenst gelesen von Ottfried Preußler und finde es ganz entzückend, aber ich glaube tatsächlich nicht auf Geister. An Geister.
Sind Sie mal durch die Geisterbahn gefahren?
Ja, natürlich, das ist doch großartig. Das ist natürlich ganz toll und diesen Grusel kann ich ja empfinden und habe da einen wahnsinnigen Spaß. Das hat aber für mich jetzt religiös, theologisch null Bedeutung, weil es, glaube ich, bei dem, was wir meinen, wenn wir vom Heiligen Geist sprechen, um etwas ganz anderes geht.
Also wenn wir vom Heiligen Geist sprechen, sprechen wir von einem lebendigen Geist und von einer Lebenskraft. Nicht von toten Geistern.
So ist es, um das einfach mal gleich klarzustellen. Ja. Ne? Und natürlich, Sie haben vorhin so Redeweisen wie, du gehst mir auf den Geist oder so. Das meint natürlich schon, dass wir geistige Wesen sind. Ja? Wir sind rationale Wesen und wir haben eine Vernunft, wir haben einen Verstand. Alles das gehört dazu. Aber beim christlichen Glauben tatsächlich auch diese Idee, dass es tatsächlich auch diesen göttlichen Geist gibt, ja? Der auch in Menschen sein kann. Im Alten Testament beispielsweise kann man einen guten Geist haben oder einen schlechten Geist haben. Also es hat ganz viel zu tun mit der Gestimmtheit des Menschen. Wie ist der drauf? Was für Ideen hat er? Wie gesagt, ist ein kreativer, positiver Mensch oder ist jemand destruktiv und zerstörerisch? Also da sind wir wirklich ganz bei uns und ganz bei dem, was wir unter Gott verstehen.
Und der Geist verbindet ja auch Menschen. Das ist ja auch in der Bibel das Pfingstereignis. Da könnte man dann auch von Teamgeist sprechen. Also der Geist stiftet Beziehung.
Der Geist ist das Medium der Gemeinsamkeit. Ja, und wir würden vielleicht heute auch sagen, ja, dass auch in der Sprache findet Gemeinschaft statt, findet Verständigung statt. Und das haben ja auch sehr kluge Philosophen. Ich sage nur, weil wir hier im Schwäbischen sind, ja, Georg Wilhelm Friedrich Hegel beispielsweise, aber bis hin zu dem jüngst verstorbenen Jürgen Habermas. Also dieses Medium der Verständigung, dass Verständigung zwischen Menschen gelingt, das ist eine der großen Hoffnungen der Menschen. Oder wo sie nicht gelingt, denken wir nur an all die Konflikte dieser Zeit, da ist wirklich kein guter Geist. Ja? Und ich glaube, das sind so ganz tiefe, nicht nur religiöse, sondern auch nicht religiösen Menschen zugängliche Erfahrungen von Gemeinschaft, von Team, von Verständigung, verstanden werden, einander auf einer Wellenlänge begegnen, beispielsweise auch, ja.
Denselben Spirit
haben. Den Spirit haben, gemeinsam eine Orientierung haben und dergleichen. Das sind sozusagen menschliche Grundthemen, die da durchdekliniert werden und die in unserer biblisch-christlichen Tradition mit dieser Person, mit diesem Wesen, göttlichen Wesen des Geistes, dann sich vorgestellt werden in aller Unbeholfenheit, wie wir Menschen uns einen Geist, den Geist Gottes vorstellen können.
Ja, da kommen wir jetzt noch drauf, wie wir uns das vorstellen sollen, können. Und wir schauen erst noch mal in die Apostelgeschichte hinein, in die biblische, in der das Pfingstereignis ein bisschen beschrieben wird. Wir schauen mal auf den Text aus der Apostelgeschichte. Da heißt es dann, als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder, und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Also da haben wir Sturm, also Brausen, wir haben die Feuerzungen. Ja.
Und das Sprachenwunder.
Das Sprachenwunder.
Und es ist faszinierend. Also man kann nur sagen, Leute, lest die Bibel. Es ist gerade die Apostelgeschichte so ein faszinierender Text. Und natürlich auch dieser Text ganz speziell, weil da ja ganz viele Bezüge hergenommen werden. Also ich sage nur mal stichwortartig. Ja, am Anfang der Schöpfung, Genesis 1, der Geist Gottes schwebt über der Urflut. Man kann auch übersetzen, flattert oder brütet oder wie auch immer. Also auch da schon dieses Luftwesen, was den Geist ausmacht. Ja, dann haben wir beim Propheten Joel diese Vision, der Geist wird über alle Menschen kommen. Wir haben Babel, die Sprachverwirrung, die Menschen verstehen sich nicht mehr. Ja, und das Gemeinwesen scheitert, es gibt Destruktionen und Durcheinander. Und alles das packt der Lukas oder der Autor des Lukanischen Doppelwerkes in diese Erzählung rein, plus noch wirklich so diese Topoi, diese Motive einer Gotteserscheinung. Ja, im Alten Testament, Gott erscheint im Feuer, brennender Dornbusch beispielsweise. Mhm. Gott erscheint in Naturphänomenen wie Sturm beispielsweise. Und eben auch diese Idee der Fremdsprachenkundigkeit, ja, sozusagen.
Und das ohne Google-Übersetzer.
Ja, ohne DeepL und ohne Google-Übersetzer und also sozusagen diese Idee, das ist ja dieses Pfingstfest, ist ja ein jüdisches Fest, und in Jerusalem sind natürlich tatsächlich Menschen aus allen Zungen, ja, die sich da treffen. Wie man ja im Deutschen auch zu Fremdsprachen sagt, ja, in anderer Zunge sprechen.
Ja.
Und diese große Vision, also das Drama von Babel, dass die Menschen sie nicht mehr verstehen, das kann geheilt werden. Das wird durch Gottes Kraft, durch den Geist Gottes und des Auferstandenen wird das geheilt. Und alle fühlen sich verstanden. Das ist ja ein unglaubliches Bild. Ja? Und darin erscheint Gott großartig.
Und ohne
ob das wirklich so war, wissen wir natürlich nicht. Der Lukas hat keinen Augenzeugenbericht geschrieben. Ja. Aber dass es in der frühen Kirche diese unglaubliche, kräftigende, belebende, kreative Erfahrung des Geistes gab, ja, dass die also richtig geflasht waren von einer göttlichen Gegenwart, die sie da erlebt haben, das ist also unbezweifelbar. Und hat sich ja auch gezeigt, diese Verbreitung des Christentums im ganzen Mittelmeerraum, da war genau ein solcher Spirit am Werk.
Mhm. Sie haben schon verschiedene Symbole angesprochen, Brausen, also ist der Heilige Geist ist alles andere als ein laues Lüftchen, kann man wohl auch sagen, sondern er ist ein bisschen mehr. Und der Heilige Geist als Windhauch oder auch als Sturmbrausen, dieses Symbol findet sich ja in einer Kunstaktion wieder von Wilhelm Koch. Er hat vor einigen Jahren einen Luftkreuzflug in der Paulanerkirche im bayerischen Amberg gemacht. Wir schauen uns das mal kurz an. Also ein großes Kreuz, durchsichtig, gefüllt mit Luft, das da durch die Kirche schwebt. Wie finden Sie das?
Also ich finde es sehr meditativ, ein sehr schönes Bild. Und es bringt ja irgendwie zum Ausdruck, also auch hier wieder, ne, wir denken an den Graf Zeppelin mit seinem Heißluftballon und Luftschiff und so weiter. Ja, also dieses Faszinierende, dass ja also in der Bibel der Wind auch so ein Symbol für das Nicht-Greifbare ist. Ja, du weißt nicht, woher er weht und so weiter. Oder im Buch Kohelet, Windhauch, Windhauch, das ist ein Beispiel, das ist alles nichtig, wird alles weggepustet, was der Mensch so schafft. Und gleichzeitig hatten die alten Philosophen schon so die Vorstellung, dass Luft auch was Materielles sei. Ja, also die treibt eben auch die Schiffe an und bläst und tatsächlich haben wir natürlich hier ein wunderbares Beispiel, wenn ich einfach nur Luft in einen Ballon tue und die Luft erwärme oder ein anderes Gas, dann kann das Ding fliegen und das ist schon faszinierend. Ich finde es hier sehr schön, das so zu sehen, weil man ja vielleicht sagen könnte, die Kirche soll ja oder ist ja ein solches Gefäß des Geistes, ja, und das ist einfach nicht nur irgendwie jeder glaubt irgendwas und alles bläst in alle Richtungen, sondern wenn die Kirche vielleicht, das würde mich hier jetzt inspirieren an diesem Bild, die Kirche ist sozusagen die Hülle, die institutionelle Hülle, die möglichst den Geist so fassen soll, dass eine aufsteigende Stimmung entsteht.
Mhm. Ja. Ja, dieses Pfingstereignis ist ja immer wieder auch in andere Bilder übersetzt worden. Mhm. Wir wollen uns noch ein paar davon anschauen. Das erste Bild ist aus ein Altarbild aus der katholischen Jesuitenkirche in Heidelberg, eine Heiliggeistkirche. Eher so ein klassisches Bild, oder? Was fällt Ihnen an dem Bild auf?
Wir müssen unweigerlich, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, über Geflügel sprechen, im Speziellen über die Taube. Wir sehen hier auch die Taube, wie sie oben figuriert wird, weil natürlich der Geist, ja, wie soll man Luft darstellen? Ja? Und dann gab es eben dieses Bild der Taube. Die Taube ist ja auch wirklich ein Vogel, der in der Bibel wirklich so eine symbolische Rolle hat. Als ein friedliches, mit Liebe verbundenes, mit Lebendigkeit, aber eben nicht aggressiv. Ja. Das ist kein Falke beispielsweise, aber auch nicht nur ein kleiner Spatz, sondern das schon, die Taube hat da schon eine ganz, ganz positive Besetzung. Das muss man heute auch sagen, wo wir in den Städten vielleicht eher ein Problem mit Tauben haben.
Sie erleben es ja selber, Sie wohnen ja in der Stadt unter Tauben sozusagen.
Wobei die noch schlechteren Erfahrungen jetzt mit Nilgänsen und Krähen stattfinden, aber die Tauben mögen wir jetzt fast schon wieder. Nee, Spaß beiseite, aber so diese Darstellung, wir haben bei der Szene der Taufe Jesu, haben wir diesen Vergleich, der Geist kam wie eine Taube. Ganz wichtig, nicht als Taube, sondern wie eine Taube. Und da sind wir wieder auch bei der Schöpfungsgeschichte, das Flattern, das Brüten, das Schweben des Geistes. Es kommt eine himmlische Kraft auf jemanden herab. Ja. Und wir haben diese Bilder, jemand hat den Geist Gottes, den prophetischen Geist, beispielsweise im Alten Testament. Und das soll hier bedeutet werden und zum Ausdruck gebracht werden, dass verbunden auch mit der Stimme, das ist mein geliebter Sohn, dass wirklich die göttliche Sphäre, das göttliche Leben, die göttliche Kraft auf diesen Jesus kommt, dass er den Geist Gottes hat. Nicht exklusiv, den können haben die Propheten genauso und den haben, wie man in dem Bild sieht, auch die Apostel. Der verbreitet sich auch, ja, aber das ist sozusagen dann nochmal, ja, das Empowerment des Jesus, der sich zur Taufe da anstellt, bei Johannes dem Täufer, und der Geist, den er dann an Pfingsten oder, wenn man das Johannesevangelium liest, an Ostern bereits, ja, haucht er sie an, empfängt den Heiligen Geist, den Jesus an seine Jünger und Jüngerinnen weitergibt.
Interessant ist ja auch, das wusste ich auch nicht bis zu dieser Sendung, es gab sogar ein Verbot eines Papstes, den Heiligen Geist in Menschenform abzubilden.
Ja. Warum? Naja, eben um ihn nicht zu sehr festzulegen. Also es gilt im Grunde grundsätzlich natürlich die Problematik, jetzt Jesus abzubilden.
Oder
die Bilder, die wir kennen von
Gott
Jesus.
Gott als alter Mann mit Bart.
Gott als Mann mit Bart. Also da gilt halt einfach der alte Satz, es gibt einfach nur
kein Bild machen.
Ausdrucksweisen, die eher Gott falsch darstellen, als ihn richtig darstellen. Dass man ausgerechnet jetzt beim Heiligen Geist da so Wert drauf gelegt hat, ich weiß es nicht, man müsste es mal nachforschen, ob vielleicht diese weibliche Dimension vorher auch zu sehr durchgedrungen ist. Man hat ja nicht verboten, Gott Vater darzustellen als Mann mit weißem Bart und dergleichen. Weil wir ja im Hebräischen anders als im Lateinischen, anders als im Griechischen, wo das Pneuma ist einfach neutral, ist ein Neutrum, aber im Hebräischen die Ruach ist eine Frau und sie wird mit der Weisheit assoziiert im Alten Testament. Ja, also Gott hat eine männlich-weibliche Seite, ist auch da nicht festlegbar. Und ehrlich gesagt ist dieses Bild der Taube ja irgendwie auch ein bisschen unbeholfen. Vielleicht verbietet ja auch mal ein Papst den Geist als Taube darzustellen und sagt, macht lieber mit Luft gefüllte Kreuze oder irgendwas anderes. Aber so sind religiöse Bilder halt. Ich glaube, was halt der Vogel zum Ausdruck bringt, eben ist ein guter Vogel, ist ein friedliebender Vogel. Es ist die Verbindung von Himmel und Erde, die herabsteigt und die Fruchtbarkeit bringt und Leben schafft. Das ist ja im Credo, beten wir an den Spiritus vivificans, den lebenschaffenden Geist.
Und wir denken auch noch an die Turteltauben.
Die, ja, sicher,
die der Geist Symbol die für die Liebe sind bei den Hochzeiten, so wenn die weißen Tauben fliegen.
Ja. Nicht? Ja, Paulus so. im Hohenlied der Liebe, wenn ich alles könnte, alles hätte, aber hätte die Liebe nicht, wäre ich nichts. Dann wäre nur heiße Luft und der Heilige Geist ist eben nicht heiße Luft.
Ja. Eine Taube als Symbol des Heiligen Geistes finden wir auch auf einem ganz neuen Bild. Das ist ein Entwurf für die berühmte Pariser Kirche Notre Dame. Da sind 6 Fenster geplant, die sollen ein altes Fenster ersetzen von der Künstlerin Claire Tabouret. Und man sieht auf dem linken Bild auch wieder eine Taube über den Menschen und rechts viele Menschen, die ein Kreuz mit sich tragen. Was fällt Ihnen an diesen modernen Fenstern auf?
Ja, also ich sag mal so, die sind jetzt nicht so ganz revolutionär, was jetzt so die Bildgestaltung angeht. Ja, also wir haben den Geist, wir haben Maria als prominente Figur. Was mir nicht gefällt, ist tatsächlich, dass die anderen Menschen alle, die da sind, vorhin haben wir ein Bild gesehen, wo die Feuerzungen auf die Apostel herabkommen. Die geben es, sollen es dann weitergeben. Aber hier haben wir halt prominent die Maria da stehen, zu der der Heilige Geist kommt. Das ist die Verkündigungsszene. Und ich finde es etwas merkwürdig, dass die anderen da alle nur so rumliegen und auch so ein bisschen ja, gesichtslos dargestellt werden, weil ja der Geist dann eigentlich schon auch dazu führen soll, dass Menschen begeistert sind, dass Menschen mit ihrer Persönlichkeit, mit eigener Verantwortung und Kreativität die Liebe oder das, wofür der Geist Gottes steht, in diese Welt tragen.
Wir haben noch eine andere interessante Taubendarstellung gefunden aus der katholischen Kirche St. Vitus in Heidelberg-Handschuhsheim. Da hat die Taube nämlich ein Schwert neben sich.
Oh ja.
Und es soll ein Fenster sein, das an die Firmung erinnert und hat wohl damit zu tun, dass bei der Firmung man früher sozusagen, die Firmung war der symbolische Ritterschlag für die angehenden Christen.
Ja.
Und man hat tatsächlich vom Bischof wohl bei der Firmung früher so eine Art Backpfeife bekommen. Ist das richtig?
Gibt's heute also nicht mehr, oder?
War, als ich gefirmt wurde, auch schon lange außer Gebrauch, zum Glück.
Aber es war in der Tat so, dass dieses Fenster stammt ja so aus den 30er Jahren und dass da ganz stark, natürlich dann auch in den ganzen Wirren der Zeit, so diese Idee war, ja, die Gefirmten sind dann die, das ist ja auch so ein Mündigkeitsritual, ja, und jetzt hast du Verantwortung und jetzt musst du auch einstehen für deinen Glauben. Und das ist eine andere Zeit, die uns nicht mehr so vertraut ist. So diese Idee jetzt, ja, die Christen sind sozusagen so die Kampftruppe Gottes in dieser Welt. Man muss es vielleicht dann auch nochmal sehen in den 30er Jahren, dann schon auch in Auseinandersetzung mit anderen Kampftruppen, die dann aufgezogen sind. Und das ist dann auch wieder ein ganz altes Bild, ja, dass es sozusagen die Heerschar Gottes gibt im Heiligen Geist und auf der anderen Seite sozusagen das Heer des Teufels, des Verwirrers. Sind wir auch wieder bei Babel, ja, des Goebbels, des Propagandisten, des Lügenmauls. Und dagegen sollen die Christen eben auch mit dem Wort, das ist auch wieder ein biblisches Bild, ja, das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Wenn ich jetzt an Menschen denke, die in meiner Kirche, St. Eberhard in Stuttgart, sehr verbunden sind, Rupert Mayer und Eugen Bolz, dann brauche ich nicht da viel dazu sagen, ja, dass ein Rupert Mayer als Prediger und Jesuit, dass an Eugen Bolz als Staatspräsident, dass die wirklich ernst gemacht haben damit. Ja?
Und sich also, deutlich gegen die Nazis
gestellt haben. Ja, und da war vielleicht der Backenstreich dann schon auch so, wake up, ja, du wirst gebraucht. Es kommt auf dich an, ob der Geist Gottes in dieser Welt wirkt oder ob andere Ungeister hier wirken.
Und jetzt haben wir noch eine ganz ungewöhnliche Geisterstellung. Das ist das sogenannte Physikfenster aus der Heiliggeistkirche in Heidelberg. Da ist man, das ist ganz in Rot gehalten, Farbe des Heiligen Geistes natürlich. Man hat den Pfeil von oben nach unten und dann ist dort die kleine Formel drin, E gleich mc Quadrat von Albert Einstein. Unten sehen wir einen Erdball, der so aufquillt und Lava kommt heraus. Und dazu das Datum 6.8.45, das ist der Tag, an dem die erste Atombombe auf Hiroshima abgeworfen wurde. Also da ist ja Geist, Kreativität, Einstein und Ungeist ganz nah beieinander.
Ja, das ist so. Und das ist ja nun auch die Tragik des Menschen, dass der menschliche Geist die höchsten Höhen und die tiefsten Abgründe erreichen kann. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir an den Lebensspendenden, an den positiven Gottesgeist glauben. E gleich mc Quadrat ist ja auch dann nochmal so eine Verdichtung, also nicht nur jetzt für die Kernspaltung, wo sozusagen Energie und Masse korreliert, sondern natürlich auch, der Heilige Geist ist keine physikalische Energie, das wäre jetzt auch nur ein Bild, ja, und doch ist es eine Energie, ja, eine Kraft, die wirkt. Ja, aber der menschliche Geist ist eben in der Lage, positive Kräfte zu entfalten und leider immer wieder auch ganz schreckliche, destruktive Kräfte. Und dafür steht Hiroshima, genauso wie die Feuerzungen natürlich, einerseits ja das wärmende, das erleuchtende Moment sind, das hier gemeint ist, aber genauso natürlich dieses Fenster zeigt es sehr eindrücklich, auch wirklich eine weltzerstörerische, einen Weltenbrand anzeigen können.
Ja. Sie haben auch schon den Begriff Geistkraft verwendet und haben schon aufs Hebräische angesprochen, Ruach, Geistkraft. Und das ist auch nochmal eine Darstellung, die wir jetzt hier haben aus der Jesuitenkirche, nämlich eine heilige Geistin. Also wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, der Geist auch als weibliche Person in dem Fall. Hier ist es mit den feuerroten Haaren. Ja, wie weiblich ist der Heilige Geist?
Ja, ich finde, die Haare und die Schuhe sind echt cool an dieser Heiligen Geistin, ja. Also, es ist eine wirklich auch etwas humoristische Darstellung, so, der Heilige Geist, die Geistin, die da oben sitzt und runterguckt mit ihrer flammenden Frisur. Auch das ist eben ein Bild, ja, wird ja hier auch gespielt, da ist die Feuerzunge in diesem kleinen, in dieser kleinen mobile Figur, die sie da hat und die Flügel und so. Ich glaube, es ist ganz wichtig, finde ich auch, wenn wir jetzt drüber sprechen, muss man Gott gendern, manche Leute sagen das ja auch oder sowas. Also, ja, also wir haben eine Vielfalt von Bildern und es ist mir extrem wichtig, dass die weibliche Seite Gottes auch zum Tragen kommt. Das ist ein bisschen ein Problem, ja, Gott ist sehr vermännlicht worden, und nicht erst durch irgendwie die modernen Zeiten, sondern schon Jahwe als Gott Jesus Christus. Ja. Und dann irgendwann kommt der alte Mann mit dem weißen Bart noch dazu. Aber Gott hat auch diese mütterliche Seite. Gott hat die Barmherzigkeitsseite. Gott hat also jetzt klassische Bilder von Weiblichkeit. Und Gott ist eben viel, viel mehr, als unsere engen Geschlechterstereotype meinen. Und daran erinnert das Bild der Ruach. Streiten brauchen wir uns darüber nicht, weil Gott ganz sicher jenseits unserer menschlichen Kategorien von männlich und weiblich steht.
Zu Anfang habe ich gesagt, Pfingsten gilt ja auch als Geburtstag der Kirche. Feiern Sie das so an Pfingsten? Stimmt das so?
Ach ja, also das ist schon ein schöner Begriff. So. Also das ist ja eben nicht, wir können nicht historisch sagen, 50 Tage nach Ostern, weil wie gesagt, im Johannesevangelium ist Ostern schon das Fest des Heiligen Geistes. Aber man kann natürlich schon sagen, ohne diese Power, die die gespürt haben, ja, dass die einfach nicht gesagt haben, naja, Jesus ist auferstanden und aufgefahren, das ist hervorragend für ihn und wir bleiben halt jetzt allein zurück. Ja, sondern die Geschichte geht weiter, die Mission geht weiter. Wir haben eine Mission in dieser Welt und es braucht auch eine Gemeinschaft, in der sich das irgendwie organisiert und wir müssen miteinander im Gespräch bleiben, wir müssen in Verbindung bleiben und dann wird das eine sehr gute Sache. Ich glaube, das feiern wir schon an Pfingsten. Und was mir einfach auch sehr wichtig ist, in einer Zeit, in der ja viel über Identität und wir und die anderen und Fremde und Ausländerfeindlichkeit, die Brandstifter der AfD und anderer rechter Gruppen natürlich versuchen, Menschen aufzuhetzen gegeneinander oder auch politische Verantwortungsträger. Und da sehen wir einfach, wie wichtig dieser Heilige Geist ist und wie wichtig es ist, an einer Community, an einer Gemeinschaft festzuhalten, die jenseits aller Sprachentrennungen oder kulturellen Trennungen oder Geschlechtsrollenunterscheidungen, so wie Paulus eben sagt, es gibt eben nicht mehr Römer, Griechen, Heiden, nicht mehr Mann und Frau, sondern ihr seid alle eins. Und das ist die große, großartige Utopie von Pfingsten, dass trotz der Verschiedenheit der Kulturen und der Menschen so etwas wie Gemeinschaft glücken kann.
Ganz zum Schluss noch ganz kurz die Frage, was begeistert Sie so richtig an Ihrer Kirche?
Ja, genau das. Also mich begeistert vieles auch nicht. Ich empfinde vieles auch als geistlos und langweilig und aussichtslos, was in der Kirche so stattfindet. Aber überall da, und ich glaube, wir haben in Stuttgart hier vieles ausprobiert. Dazu ermuntere ich auch, probiert Dinge aus. Das hat mit Geist und Kreativität zu tun. Man muss mutig sein, muss auch mal hinfallen können und so. Aber überall da, wo Kirche wirklich im Sozialen, im Kulturellen oder auch was die Verkündigung und Weitergabe des Glaubens angeht, wo Kirche wirklich etwas kreativ in Gang setzt, wo sie im Gespräch mit anderen Menschen ist, da bin ich total fasziniert und freue mich, dass wir die Kirche bei allem Ärger, dass wir sie haben und dass ich hier mitmachen darf.
Dankeschön, Herr Hermes. Pfingsten, ein Fest, das begeistert. Das war Alpha und Omega zum Pfingstfest. Sie können die Sendung auch nochmal als Podcast nachhören auf allen gängigen Plattformen. Wir wünschen ein frohes Pfingstfest und geistreiche Tage. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel-TV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's unter kirchenfernsehen.de und redaktion-kipp.de. Wenn ihr Fragen, Wünsche und Feedback habt, schreibt uns gerne an podcast@kipp-radio.de. Und wenn euch diese Podcast-Folge zu Pfingsten interessiert hat, wie wäre es dann mit der Podcast-Folge 233? Darin geht es nämlich um Ostern und die beiden Feste Ostern und Pfingsten, die gehören ja untrennbar zusammen.